Moin aus Hamburg.
Und Siegen.
Und herzlich willkommen zu unserem Podcast für die Bauindustrie. Zukunft bauen. Dem Zukunftspodcast für alle, die sich für die Zukunft von Bauen und Leben interessieren. Wir sind
Martin
und Christian. Und wir werfen in diesem Podcast einen Blick auf die Zukunftsentwicklungen von Branche, Technologie und Lebenswelt. Es wird dabei um die Veränderung der Baubranche gehen und darum, was dies für uns und für die Unternehmen der Branche bedeutet. Für unser heutiges Gespräch haben wir uns zwei ganz besondere Gäste eingeladen, mit denen wir einen Blick auf die Herausforderungen, aber auch auf die Lichtblicke für die Bauindustrie in den nächsten Monaten und Jahren richten wollen. Bei uns sind Peter Hübner, der Präsident des Hauptverbandes der deutschen Bauindustrie. Es freut uns außerordentlich, dass wir hier zum wiederholten Male mit ihm einen gemeinsamen Blick auf die Branche und den Ausblick auf die Zukunft wagen. Und auf der anderen Seite, darüber freuen wir uns besonders deshalb, weil er heute das erste Mal in unserer Runde und hoffentlich nicht das letzte Mal in unserer Runde zugegen ist, Herrn Professor Michael Hüter, den Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft. Er hat mit seinem Institut eine Studie zur Lage der Bauindustrie verfasst und wird uns hier heute einige der zentralen Gedanken vorstellen. Wir wollen diese miteinander diskutieren. Wir wollen einerseits hier in dem Gespräch den Finger in die Wunde legen, aber eben auch den Blick in die Zukunft richten und herausarbeiten, welche Stellschrauben Staat, Politik und Wirtschaft haben, um in den nächsten Jahren gut aus der heutigen krisenhaften Situation in eine bessere Situation zu kommen. Welche Aufgaben gibt es? Was kann getan werden? Wo kann konkret angepackt werden? Zu all diesen Themen geben uns Herr Hübner sehr praxisorientiert, sehr nah an der unternehmerischen Sicht. Und auf der anderen Seite Professor Hüter mit einer auch etwas erweiterten Blickrichtung aus gesamtwirtschaftlicher Betrachtung und vor allen Dingen auch aus den eher systemischen Stellschrauben heraus Einblicke und ihre Gedanken dazu, wie Zukunft gelingen kann. Und wir erfahren auch am Ende unseres Gesprächs, warum 2030 ein hoffnungsvolles Jahr für die deutsche Bauwirtschaft werden kann, wenn alle Beteiligten ihre Hausaufgaben machen. Jetzt können wir doch noch nicht sofort starten, denn früher hätte man gesagt, über den Ticker kommt gerade eine Meldung herein zwischen unserem Gespräch und dem Kabinettsbeschluss für den Haushalt lagen wenige Minuten. Man scheint also in Berlin unser Gespräch schon live wahrgenommen zu haben und sich beeilt zu haben, die Berliner Hausaufgaben zu machen und dort zumindest im Kabinett schon einmal den Haushalt für das kommende Jahr auf den Weg gebracht zu haben. Das also noch schnell vorweg, denn im Gespräch hatten wir zwar die Hoffnung, wussten das aber noch nicht. Und jetzt geht es rein in unser Gespräch. Ja, herzlich willkommen hier in die Runde, Herr Hübner, Herr Professor Hüter. Schön, dass der heutige Tag geklappt hat. Martin, schön, dass wir auch in diesem Format wieder hier beisammen sind.
Schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich auf unser Gespräch und hoffe auf einen interessanten Dialog.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Das erste Mal dabei, bin gespannt.
Von meiner Seite aus auch vielen Dank. Schön, dass es geklappt hat
heute. Sehr gern. Sehr schön. Ja, fangen wir gleich mal an mit einem Zitat, Herr Hübner. Sie haben einmal gesagt, wer glaubt, dass die Herausforderungen der Bauwirtschaft mit alten Rezepten zu lösen sind, hat die Zeichen der Zeit nicht erkannt. Wir brauchen neue Ideen und Mut zur Veränderung. Vielleicht steigen wir da mal ein. Wie blicken Sie momentan auf die Lage der Branche? Was hat sich da seit unserem letzten Gespräch im Anfang des Jahres getan aus Ihrer Sicht?
Ja, hat im Grunde eine ganze Menge. Die aktuelle Situation ist immer noch, der Zustand der Bauwirtschaft ist immer noch gar nicht so schlecht. Und man darf jetzt auch da nicht nur in Pessimismus verfallen, sondern auch wir sollten eigentlich optimistischer in die Zukunft schauen. Allerdings sind natürlich die Prognosen, die wir aktuell haben und die ganz aktuellen Zahlen nicht besonders hoffnungsvoll. Denn es gibt eigentlich in allen Sparten, die wir nun haben in der Bauwirtschaft, im Augenblick nur negative Zahlen, also vom von der Entwicklung her, von den Umsätzen her, von den Baugenehmigungen im Wohnungsbau. Wohnungsbau ist ja die absolute Katastrophe im Grunde genommen, wie da eingebrochen ist. Aber da kommen wir vielleicht nachher noch dazu. Das hat unterschiedlichste Gründe. Aber insgesamt ist der Blick nach vorne, wenn man sich nur die reinen Zahlen anschaut, jetzt nicht so besonders gut. Insbesondere, wenn wir daran denken, dass gerade heute sollte ja nun der Haushalt 2025 zumindest mal durchs Kabinett gehen und dann auch dem Parlament vorgelegt werden. Das wird ja auch wieder nichts. Und was mich da einfach ärgert, das muss jetzt gleich erstmal zu Anfang raus, dass es immer wieder nur im allerletzten, wenn das Geld knapp wird, geht es immer um die Investitionen. Und das ist einfach nicht in Ordnung. Und das sorgt natürlich für ein bisschen Unruhe in der Branche. Das sind die Investitionen gerade in die öffentliche Infrastruktur. Das war eigentlich die einzige Sparte, die aktuell immer noch ganz gut lief, wenn man auch in die kürzere Vergangenheit zurückschaut, hatten wir in der öffentlichen Infrastruktur lief das Geschäft immer noch sehr gut. In die nahe Zukunft wird es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger sein, je nachdem, wie der Haushalt verabschiedet wird.
Das trifft ja im Grunde natürlich einen Nerv und trifft ja auch Herr Professor Hüther. So ein Satz, den ich von Ihnen im Kopf habe, die deutsche Bauwirtschaft ist in einem so schlechten Zustand wie seit Jahren nicht mehr, weil sie sich im Kreis dreht. Wir brauchen endlich eine Reform, die diesen Stillstand beendet. So etwa war die Aussage. Wie ist Ihre Sicht auf die Dinge? Sehen Sie es ähnlich kritisch wie Herr Hübner im Moment?
Naja, Anlass zur zurückhaltenden Lageeinschätzung ist ja deshalb gegeben, weil wir seit 2021 festzustellen haben, dass die Bauwirtschaft sich aus dem Konzert aller anderen Branchen verabschiedet hat. Wir haben ja insgesamt eine schwache gesamtwirtschaftliche Entwicklung als Stagnation. Wenn wir auf die Industrie, das verarbeitende Gewerbe schauen, auf die Dienstleistungen, auch die Gesamtwirtschaft ist das so. Aber die Bauwirtschaft hat abgedreht. Sie liegt heute 10 Prozentpunkte unter dem Niveau des Jahres 21. Also das macht deutlich, dass hier was Besonderes passiert ist. Das heißt, die langfristige Entwicklung ist einmal einzuordnen, aber hinzugekommen sind dann Effekte, wie wir alle wissen, die Zinsen, die gerade im Wohnungsbau natürlich viele private Haushalte vor eine andere Kalkulationsgrundlage gestellt haben. Wir haben die hohen Baukosten und wir haben hinzukommen natürlich einen hohen Eingriff letztlich des Staates. Der Staat ist ja an vielen Stellen relevant, was die Bauwirtschaft angeht. Er reguliert in hohem Maße, wie gebaut wird. Er ist selbst Auftraggeber, das ist schon erwähnt worden. Herr Hübner hat das Desaster beim Bundeshaushalt angesprochen und da entsteht ja auch keine Erwartungsstabilisierung. Und er selbst, insbesondere auch im Bereich der Kommunen, derjenige, der dafür sorgt, dass andere nachfragen können, wenn Bauland ausgewiesen wird, wenn Gewerbebereiche neu definiert werden. Und all das macht seine umfängliche Rolle klar, die halt nicht umfänglich gesehen wird. Gleich ein paar, wenn Sie gestatten, ein paar so Detailhinweise, die, glaube ich, schon ganz interessant ist. Also wir haben ja langfristig zu sehen und da ist Herr Hübner natürlich an unternehmerischen Erfahrungen natürlich auch noch viel authentischer zu befragen. Aber wenn ich mir das gesamtwirtschaftlich anschaue, haben wir ja seit 1990 sehr schwierige Wellen in der Bauwirtschaft. Mhm. Nicht? Wir haben diesen enormen Nachholbedarf gehabt, bis der etwa bis Mitte der 90er Jahre gewirkt hat. Dann im Wohnungsbau hat es ein bisschen länger gehalten, bis 2000. Dann den enormen Rückschritt um fast 30 Punkte. Das war so die Zeit 2005 bis 2010. Dann hat es wieder zugelegt bis zum Jahr 2020 und seitdem wieder in einem Sinkflug. Das heißt, wir haben da schon auch einen interessanten Zyklus hinter uns und da verbinden sich auch Strukturverschiebungen mit. Der Wohnungsbau im Bereich der Bauinvestitionen liegt heute im Anteil 10 Prozentpunkte höher. Das heißt, wenn ich also nicht mehr über die gut 50%, sondern gut 60% Anteil an den Bauinvestitionen Wohnungsbau habe, ist dort der Hebel auch erkennbar. Das zeigt zum einen aber auch die Schwächung der öffentlichen Investitionen und es zeigt, dass wir im Gewerbebau, also auch dort, wo die Industrie der Nachfrager ist, wir tendenziell andere Bedingungen haben. Man mag fragen, die großen sozusagen kapitalintensiven Investitionen sind dort nicht mehr auf der Tagesordnung. Und dann haben wir halt eine Ausgangssituation, dass wir mittlerweile in vielen Bereichen insbesondere aber im öffentlichen und im Gewerbebau die Situation haben, dass die Investitionen zu 90% durch Abgänge absorbiert werden. Was heißt das? Das klingt jetzt sehr technisch. Wir investieren, es kommt Neues hinzu, aber physisch geht ja vieles ab. Ne? Und das merken wir. Wenn eine Brücke halt nicht mehr befahrbar ist, das hat nichts mit Abschreibung, ist sie einfach physisch nicht mehr da. Und dieser Anteil der physischen Abgänge an den Investitionen liegt mittlerweile bei 90%. Er lag im Jahr 1990 bei 20%. Das heißt, Sie sehen, da sind wir nicht vorangekommen, sondern wir haben eine Nachfragesituation, die uns in enorme Qualitätsprobleme der öffentlichen Infrastruktur, der Verkehrswege hineindrängt. Und da ist keine Besserung in Sicht. Im Wohnungsbau ist es mittlerweile so, dass 40% der Investitionen durch Abgänge absorbiert werden. Das ist ein bisschen weniger dramatisch, aber es ist auch von 10% hochgekommen, diese Quote. Und das zeigt, dass wir hier große Probleme haben, die lange angelegt sind. Und das ist das, was man, glaube ich, immer mit ins Bild nehmen muss. Wir können gerne noch über die Qualität der Branche selbst reden. Sie hat hohe Verbundeffekte und Ausstrahleffekte, die auch nicht so gesehen werden. Aber sie hat natürlich auch ein paar Produktivitätsprobleme.
Ja, da werden wir gleich noch tiefer einsteigen. Nochmal zwei konkrete Rückfragen zu den Ausführungen. Einmal, es dämmert ja das Gefühl von 2008, 2009 der Krise. Sie haben es eben auch angesprochen. Sind wir auf dem Weg auf das Niveau zurück oder sehen Sie da eine frühere Talsohle, wenn man es so will? Und das Zweite könnte man sagen, wir haben so ein bisschen dieses Infrastrukturbetriebssystem unserer Wirtschaft abgewohnt und runtergewirtschaftet. Wir tun uns jetzt schwer und es sind auch wenig Zeichen zu erkennen, das wiederherzustellen.
Ja. Also wenn man fragt, sind wir in dem Risiko wieder, wie Sie sagen, das, ja, dass diese schwache Entwicklung, dieses tiefe Tal 2005 bis 2009 zu erreichen, da muss man zunächst mal sagen, im öffentlichen Bau, im Gewerbebau haben wir das eigentlich nicht wirklich verlassen, sondern der Treiber war der Wohnungsbau, der dann ab 2010 sich um 35% zugelegt hat im gesamten Zeitraum bis 2020, also bis zur Pandemie, und der ist jetzt wieder, da waren wir bei fast 40%, jetzt ist er wieder bei 10% runter. Das heißt, da ist ein großes Polster und da ist ja auch, glaube ich, greifbar, was Herr Hübner im Grunde angedeutet hat, die Bedarfe sind ja groß. Also es ist ja nicht so, dass wir keinen Bedarf im Wohnungsbau mehr hätten. Wir haben Zuwanderung, auch wenn nach dem jüngsten Zensus es etwas weniger Menschen im Land sind, als alle dachten. Aber es gibt diesen Druck in die Städte, es gibt Urbanisierungsprozesse, es gibt die Frage, wie man den ländlichen Raum anbindet und da Wohnraum attraktiv macht. Das Thema wird eigentlich bleiben. Deswegen ist meine Sorge nicht, dass wir von der Nachfrageseite her zurückfallen auf diese Situation. Wir müssen nur andersrum fragen, warum sind wir eigentlich beim Gewerbebau und beim öffentlichen Bau nicht vorangekommen? Wie gesagt, im Gewerbebau mag man sagen, die Qualität der Investitionen in der Industrie verändert sich. Mehr intangible statt tangible Investitionen, mehr IT-Relevanz und Steuerungsrelevanz als wirklich die großen neuen Investitionen. Ich meine, wenn da mal so ein Werk wie ein Automobilwerk in Brandenburg oder demnächst mal ein Halbleiterhersteller in Sachsen-Anhalt, dann haben wir natürlich schon so einen Peak und das erkennt man. Aber der eigentliche Bereich ist der öffentlichen Infrastruktur. Und da ist es so, wenn sich die Qualitätsbewertungen anschauen, beispielsweise der Bahninfrastruktur bei InfraGo im jährlichen Bericht, die Qualitätsbewertungen sinken weiterhin. Also ist nichts besser geworden. Das Gleiche gilt für die Bundeswasserstraßen. Es gilt für die Bundesautobahn. Also wir haben den Trend der Verschlechterung im Bereich der Infrastruktur noch nicht gestoppt. Und wenn Sie dann die Landesstraßen nehmen und die Kreisstraßen, dann wissen Sie, dass es auch dort nicht besser geworden ist. Also wir haben hier mittlerweile eine Art doppeltes Problem. Wir haben ein Unterlassungsproblem der letzten 20 Jahre. Und dummerweise ist vieles der Infrastruktur so alt wie aus den 60ern. Und das muss dann wieder jetzt mal grunderneuert werden. Und das kommt noch hinzu.
Ja, also interessant finde ich diese Ausstrahleffekte, die Sie angesprochen haben. Also man kann natürlich sagen, ja, dann lass die in der Bauindustrie mal jammern. Genau. Wir haben ja noch die Automobiler und wir haben noch das verarbeitende Gewerbe und die Dienstleistung. Ja, dann ist das halt eine Branche, die mal schwächelt. Aber das liest man ja auch in Ihrer Studie, finde ich sehr, sehr interessant. Die Bauindustrie hat natürlich eine immense Auswirkung, beziehungsweise die Investitionen, die da getätigt werden oder nicht getätigt werden, auf andere Industrien. Ja. Ich glaube, das kann man auch nochmal ganz klar, kann man das auch quantifizieren?
Das kann man auch quantifizieren. Wir nutzen dazu Input-Output-Tabellen Und wir haben ja traditionellerweise im internationalen Vergleich schauen wir auf die Industrie, weil die natürlich eine andere internationale Vernetzung hat, auch mit ihren Wertschöpfungsketten. Wenn wir das auf die Bauwirtschaft uns anschauen, wir haben 5,2% originäre Wertschöpfung, Bruttowertschöpfung in der Bauwirtschaft und wir haben nochmal 2,3%, also Preta Propter kommen nochmal fast 50% dazu durch Ausstrahleffekte auf andere Branchen. Das sind dann insbesondere auch jene Bereiche, die sozusagen unterstützend tätig sind. Das sind zum Teil Dienstleister. Es geht aber auch in die Industrie hinein. Es geht natürlich in die Vorleistungsbereiche der Bauwirtschaft. Also insofern darf man das nicht unterschätzen. Und Ihr Punkt ist, glaube ich, ganz wichtig, weil es hat sich so eine öffentliche Erzählung verfestigt. Ja, bei der Automobilwirtschaft, ganz klar, die hat dann Ausstrahleffekte und wenn die nicht mehr da ist, haben wir große Probleme. Im Bau ist es nicht anders. Und wenn man halt diese Zusammenhänge sieht, erkennt man, dass wir hier auch eine Ausstrahldynamik haben, die bezogen auf die originäre Wertschöpfung von hohem Gewicht ist und natürlich uns große Probleme bereitet, wenn wir nicht handlungsfähig sind.
Wir sind ja hier nur in der Audiospur in unserer Sendung unterwegs, sehen uns aber hier momentan natürlich in unserer Zoom-Konferenz und ich sehe ein sorgenvolles Gesicht von Herrn Hübner, der zustimmend nickt und nachdenklich schaut. Und ich würde gerne wissen, Herr Hübner, was geht in Ihrem Kopf vor, wenn Sie diese Dinge so hören, die Ihnen natürlich ja auch aus täglichem immer bekannt sind. Was macht das mit Ihnen in Ihrer Rolle auch als ja jemand, der für viele, viele, viele Unternehmen in dieser Branche spricht und mit der Erkenntnis, Herr Hüter hier ja auch nochmal, dass im Wesentlichen natürlich auch der Staat hier einen großen Anteil hat. Das ist in vielen anderen Branchen natürlich nicht der Fall.
Ja, ich bin ja durch die Tatsache, dass ich Präsident der deutschen Bauindustrie bin, des Hauptverbandes, gleichzeitig auch noch Vizepräsident im BDI. Das ist schon eine Position, wo du dann im Präsidium sitzt, auch neben den Industriegrößen und dann wirklich hautnah mitbekommst, die dann sagen, wir werden nicht aktiv Deutschland verlassen, aber wir werden, wenn wir neue Produktionslinien aufbauen, die werden wir niemals mehr in Deutschland installieren. Dann werden wir in die USA oder nach China gehen. Und das treibt mich da persönlich um. Und das merken wir aktuell schon, dass hier einfach weniger investiert wird. Es wird einfach nicht mehr in Deutschland von der Großindustrie investiert, was im Augenblick das so, Herr Professor Hüter sprach das an, mit diversen Chipfirmen. Und das ist ja nicht nur Magdeburg, das ist jetzt, es ist auch Dresden mit Infineon und ESMC kommt noch aller Voraussicht nach dazu, auch mit extremen Förderungen natürlich des Staates. Da wird mit Milliarden um sich geworfen. Da kann man immer nur staunen, wo die herkommen. Aber das ist einfach wie so ein Blitzlicht. Das ist zwar nachhaltig insofern, dass wir dann natürlich auch Produktion der Chips hier nach Deutschland oder nach Mitteleuropa holen, aber das hat keinen nachhaltigen Effekt für uns als Bauindustrie. Und das ist das, was mich umtreibt. Und was mich noch umtreibt, ist gerade in der öffentlichen Infrastruktur. Jeder weiß das inzwischen. Und natürlich die Nachfrage war schon immer viel, viel, viel höher als das, was man sich leisten konnte. Es wurde immer weniger investiert, so dass wir das nie, dass die öffentliche Hand das nie befriedigen konnte. Ich meine, wir haben uns heute an diese katastrophalen Straßen in den Innenstädten haben wir uns einfach schon gewöhnt. Da kommst du ja vor, du fährst irgendwo, also das soll jetzt nicht abfällig klingen, aber in irgendeinem Drittland der Welt fährst du durch irgendein Dorf, wenn du manchmal auch in Großstädten, in Köln, in Frankfurt durch die Straßen fährst, dann musst du im Grunde schon Slalom um die Schlaglöcher fahren. Das ist eigentlich schon fast Standard, wo sich keiner mehr drüber echauffiert. Und was mich dann noch umtreibt, das sind diese öffentlichkeitswirksamen Hauruck-Aktionen. Sie haben dieses, vielleicht, ich habe das in der FAZ mal so ein bisschen breiter dargestellt, diese Hochleistungskorridore der Bundesbahn. Natürlich können wir nicht immer jammern. Also uns wird hier immer vorgeworfen, dass wir wie die Landwirte sind. Die jammern immer über das Wetter. Es regnet zu viel oder die Sonne scheint zu viel. Es regnet zu wenig und die Bauunternehmer können auch gut jammern. Aber ich will da gar nicht jammern. Ich halte das, was die Bahn da macht mit ihren Hochleistungskorridoren, einfach für irre. Das ist Geldverschwendung. Du kannst solche Voluminas in solch kurzer Zeit nicht vernünftig abarbeiten. Punkt eins. Punkt zwei, du hast gar nicht genügend geeignete Firmen dafür. Das heißt, du hast gar keinen echten Wettbewerb mehr. Und das ist eigentlich nicht in Ordnung. Dafür haben wir zu wenig Geld in dieser Pipeline der öffentlichen Investitionen, als dass wir uns sowas leisten können. Und die Bahn hat natürlich zu wenig investiert, weil sie einfach kein Kapital hat, weil sie kein Geld zur Verfügung gestellt bekommen hat. Aber jetzt so eine irre Aktion zu starten mit 45 Milliarden in den nächsten sechs, sieben, acht Jahren, das ist nicht in Ordnung und das wird nicht zum Erfolg führen. Die haben alleine für so große Korridorsanierungen, im Augenblick läuft die Riedbahn, natürlich der Fokus liegt da komplett drauf und es wird auch ordentlich laufen. Im Hochpunkt soll es 6 oder 7 Korridore gleichzeitig geben. Dafür hast du gar keine geeigneten Firmen, da wird es keinen Wettbewerb geben. Mhm. Du hast unglaubliche auch Kosten, zum Beispiel für den Schienenersatzverkehr. Die haben 250.000 Kilometer Schienenersatzverkehr eingekauft. Ich meine, es freut mich für die Busbranche. Ja, ich weiß gar nicht, ob die das würdigen können. Aber das ist in meinen Augen nicht in Ordnung. Das ist eine Aktion, die, ich weiß nicht, ob die den Erfolg bringt. Natürlich ist es schön, wenn das Ganze stabiler wird. Dieses Thema digitale Stellwerke, Sie kennen das vielleicht, wenn jetzt kommen die großen Rahmenverträge, digitale Stellwerke. Das ist schon lange überfällig. Aber muss man auch das jetzt in so einer irrwitzigen Hauruck-Aktion machen? Ja? Mhm. Das kostet unendliches Geld. Das erinnert mich so ein bisschen an die Energietransformation oder Wärmetransformation, dass plötzlich alle nur noch Wärmepumpen kaufen oder installieren sollen. Ja? Überlasst das doch einfach den Markt. Man muss sich Ziele setzen und dann muss das dem Markt überlassen werden. Und man muss sich nicht auf eine Technik dann da konzentrieren. Und bei der Infrastruktur muss man auch mal darüber nachdenken, was haben wir denn für Kapazitäten? Und wenn du das komplett überforderst, ja, plötzlich werden keine Straßen mehr gebaut, plötzlich werden nur noch Hochleistungskorridore bei der Bahn gebaut. Dafür gibt es gar nicht genügend Bauunternehmen, die dazu in der Lage sind. Das ist das, was mich einfach ärgert, dass wir auf der einen Seite zu wenig Invest haben in der öffentlichen Infrastruktur für kommunale Straßen, für Landesstraßen, für Bundesstraßen, für Bundesautobahnen und auf der anderen Seite wird hier der Goldesel ins Land gerufen und wird ausgeschüttet, die Kübel mit Geld über die Bahn und die können das nicht vernünftig unterbringen. Und das ist nicht nur das Thema Kapazitäten der Bauindustrie, das ist auch das Thema Kapazitäten des Managements und der Leitung, der Bauleitung und Bauüberwachung bei der Bahn. Das muss ja auch erstmal hinkriegen. Also das ist das, was mich da so umtreibt, dass wir kennen anscheinend nur noch 0 oder 100.
Ja, man merkt das, ich habe das Gefühl, dass wir häufig aktuell von Strategie weggehen zu Feuerwehr, ja, Brände löschen. Und das kann man runtergehen bis in die Kommunen. Ja. Also auch da habe ich manchmal den Eindruck, es wird nicht nach einer Priorität Straßensanierung betrieben, sondern da, wo jetzt am lautesten geschrien oder es für den jeweiligen Bürgermeister am öffentlichkeitswirksamsten ist. Und das kann, glaube ich, nicht der richtige Weg sein. Und das geht von wirklich der kommunalen Ebene bis hoch Bund und Bahn. Und Christian, ich erinnere mich an zwei Podcast-Folgen, die mir da jetzt in den Sinn kommen. Einmal haben wir das Wort der Enkelfähigkeit geprägt, damals aber eigentlich unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit. Ich glaube, das kriegt aktuell einen anderen Zungenschlag auch nochmal rein. Also wir müssen Deutschland ja auch enkelfähig halten im Sinne der Wirtschaftskraft. Also die Enkel müssen ja auch irgendwo noch gut arbeiten können, interessante, attraktive Arbeitsstellen vorfinden. Ich glaube, das ist auch eine Aufgabe, die mit durch die Bauindustrie gelöst wird. Ja, egal, ob einer in der Bauindustrie arbeiten will. Aber
es ist ja so, dass die Bauindustrie baut ja, wenn man so will, die Lebenswelt unserer Zukunft. Man könnte sagen, eigentlich auch das Betriebssystem der Gesellschaft in einer gewissen Art und Weise. Und wenn das nicht mehr tragfähig ist, dann kriegen wir tatsächlich ein Problem in der Substanz. Ja, und wenn die Plattform sozusagen, auf der Wirtschaft stattfindet, nicht mehr Zukunft vermittelt und Hoffnung vermittelt und Chancen vermittelt, dann wird das für unsere Jugend eine sehr frustrierende Situation. Und wir sind aber die Generation, die am Steuer sitzt und die Weichen stellen muss.
Ja, und ich sehe dieses Bild, eine Stadt mit vielen Kränen ist eine gesunde Stadt. Ja, wo viel gebaut wird, da passiert was. Und ich glaube, dieses Bild müssen wir auch im Kopf haben und wieder reinkriegen. Ja, Investition macht Sinn.
Vielleicht dazu mal, ich glaube, der spannende Punkt ist in der Tat, wie kriegen wir das bewältigt, was wir aus den Unterlassungen halt von 20 Jahren als Problem sehen. Und das ist ja von Herrn Hübner auch angesprochen worden. Nur der Blick nach vorne lässt ja auch nicht viel Zeit. Und Herr Haag, Sie hatten es angesprochen, im Grunde haben wir ja das Dilemma, dass eine Generation, ich nenne das immer die Transformationsgeneration, ganz viel leisten muss. Sie muss auf der einen Seite die Unterlassungen der letzten 20 Jahre bereinigen, damit wir handlungsfähig bleiben und Wirtschaftsdynamik entwickeln können. Nämlich ohne Potenzial- und angebotsseitige Investitionen wird es nicht gehen. Gleichzeitig ist es aber die Generation, die mit Blick auf die Transformation zur Klimaneutralität das leisten muss. Denn das Klimagesetz sieht jedenfalls das Jahr 2045 vor, und lassen wir das Jahr 2050 sein, also die europäischen Zeitvorgaben, muss das jetzt auf den Weg gebracht werden. Es muss also nicht nur weggeräumt werden, was wir an Problemen und Qualitätsmängeln und Funktionsmängeln haben. Wir müssen gleichzeitig auch in die Klimaneutralität unserer Systeme investieren. Das heißt für die Städte andere Lebensweise, Nachhaltigkeit von Städten bei Klimasituationen, wie wir sie jetzt haben, führt zu großen Investitionsherausforderungen. Das heißt, das, was wir über Verkehrsinfrastruktur besprechen, ist gleichzeitig eine Transformationsfrage. Was wir über Wasserstraßen, über Gebäudesanierung, hat genau diese Dimension. Und zum Dritten ist diese Generation auch die des demografischen Übergangs. Ab 2025 haben wir den Echoeffekt des Pillenknicks von 1965, der dann etwa 10 Jahre bis 1975 die Geburtenrate von 2,1 seinerzeit auf 1,4, 1,5 herunterschleuste. Das haben wir auch noch. Also wir haben auch noch weniger Leute. Also wir müssen, glaube ich, sehen, wir haben ein großes Dilemma vor uns, und das muss auch politisch adressiert werden. Die glauben ja immer in Berlin, dass das alles nur mit Geld zu machen ist, sondern es muss gemacht werden mit guter Organisation, mit effizienter Steuerung. Und halt mit Verlässlichkeit. Und das ist das, was Herr Hübner ansprach. Kapazitäten in der Bauwirtschaft entstehen dann, wenn sie verlässlich beispielsweise für 10 Jahre sieht, das ist das, was wir machen wollen. Insofern bin ich da ein bisschen weniger kritisch, was die Bahn angeht. Denn wir kriegen das System Bahn nicht hin, wenn wir unter dem Rad die Sanierung machen. Das ist ja ein bisschen die Ableitung. Wenn du unter dem Rad das machst, hast du ganz viel mehr Ärger und es dauert sehr viel länger und du kriegst es, musst aber auch irgendwie Kapazitäten bereitstellen. Die Ansage ist doch, wenn wir das verlässlich unterstellen könnten, das ist der entscheidende Punkt, dass man mehr Kapazitäten auch bereitstellen kann seitens der Bauwirtschaft. Das ist aber gerade wieder durch die Haushaltsverhandlungen für 2025, wo man, Sie haben es erwähnt, Herr Hübner, ne? Da klemmt es wieder bei den Investitionen. Ja, die 5,7 Milliarden Aufwuchs beim Bürgergeld ist nicht das Thema. Die 1 Milliarde beim Wohngeld auch nicht. Aber bei der Frage, was machen wir denn mit den Zuführungen an die Autobahn? GmbH, und was machen wir mit den Sanierungsmitteln für die Bahn, kommt man nicht weiter. Wobei man berechtigterweise das, die finanzielle Transaktion nutzen kann. Das sind auch keine Tricksereien, das sind systematisch vorgesehene Bestandteile der Schuldenbremsenregelung. So, jetzt muss man da ein paar Voraussetzungen verschaffen, jedenfalls bei der Autobahn GmbH. Aber ich will nur sagen, wenn das nicht verlässlich wird, wenn jedes Jahr wieder alles in Frage gestellt wird, ja, da wird natürlich auch keiner als Unternehmer die Kapazitäten anpassen. Warum sollte er? Weil er muss ja jedes Jahr mit Überraschungen rechnen, dass es wieder alles in Frage gestellt wird. Und das ist das Vermaledeite, was diese Regierung im Augenblick gerade bei den Haushaltsverhandlungen als völlig untragbares Schauspiel vorführt.
Wir haben es ja jetzt auch gesehen in dem Wärmethema, in dem Energiethema, dass diese Verunsicherung über die Regelung der Zukunft eben auch dann zu Investitionszurückhaltung der Haushalte führt. Man könnte ja sagen, auch bei den Unternehmen, der Aktienkurs in den Unternehmen spiegelt im Grunde ja die Zukunftszuversicht der Aktionäre wider, und die Investitionen in einer Gesellschaft wie in Deutschland, da spiegelt im Grunde genommen den Glauben an die Zukunft der Unternehmer wider. Und wenn wir dort nicht Signale für Beständigkeit und Zukunft senden, dann bleiben eben diese Investitionen aus und die Bürger orientieren sich um. Das sind ja nicht nur die ausbleibenden Investitionen in einer Verharrungssituation, sondern eben in der Abwanderung. Herr Hübner, Sie haben es angesprochen, das passiert bei den Großunternehmen. Ich erlebe das bei vielen meiner Kunden auch im mittelständischen Bereich, die eben unter der Decke die Standorte im Ausland ausbauen, die Standorte in Deutschland nicht ganz aufgeben, sodass sie dann auch, ich sag mal, nach außen hin vielleicht nicht ganz so augenfällig Kapazitäten woanders hin verlagern. Aber wenn ich das auf dem Bau sehe, was muss passieren, Herr Hübner, damit wir das verändern? Was muss passieren in den nächsten Jahren, damit wir jetzt mal in den Vorwärtsmodus hier auch in unserem Gespräch nochmal gedanklich kommen? Was muss passieren, damit die Dinge funktionieren. Es muss Zuverlässigkeit, Verlässlichkeit da sein. Das ist das eine. Das ist der Zeigefinger Richtung Politik. Und das ist eigentlich auch nicht so schwer zu verstehen. Wie sehen Sie das als Repräsentant ja vieler in der Branche? Was wünscht man sich da? Was sind die 2, 3 Punkte, die wir brauchen? An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache für diejenigen unter unseren Zuhörern, die sich gerade in ihrem eigenen Unternehmen mit relevanten Zukunftsfragen befassen und die deren Ausgestaltung und die Umsetzung von Lösungen beschleunigt und ergebnisorientiert für den Erfolg vorantreiben wollen. Sprechen Sie gern Martin Ferger für Themen zu Lean, BIM, Digitalisierung und Prozessoptimierung über www.ferger-consulting.de und mich, Christian Haag, zu strategischer Transformation, Strategie, Führung und Sparring für Top-Entscheider über www.christianhaag.de an. Im Rahmen dieses Podcasts, aber auch darüber hinaus, tragen wir gern als Speaker in Präsenz oder online zur Inspiration Ihres Publikums im Rahmen Ihrer Veranstaltungen bei. So oder so freuen wir uns auf und über regen Austausch mit Ihnen und Euch. Nehmt einfach Kontakt zu uns auf.
Ja, im Grunde genommen ist es die Verlässlichkeit. Das ist das Ein und Alles. Und es ist eigentlich schon bemerkenswert, dass wir bisher kein Personal abgebaut haben. Herr Professor Guter sprach das vorhin an, dass wir im Grunde genommen die letzten 4 Jahre geht es ja eigentlich in der Bauwirtschaft abwärts. Aber wir haben bisher überhaupt kein Personal abgebaut im Bauhauptgewerbe. Ja. Wir werden dieses Jahr aller Voraussicht nach 10.000 Arbeitskräfte verlieren. Das ist einmal so unsere Prognose. Das mag ein bisschen mehr, mag ein bisschen weniger sein. Ich weiß nicht, ob man es über die großen, ich finde, die Politik mischt sich viel zu sehr in das ein, was eigentlich unser Geschäft ist. Und wir brauchen verlässliche, längerfristige Finanzierungsvereinbarungen, was wir bei der Bahn mal hatten, was wir in der Straßeninfrastruktur nie hatten, was wir gefordert haben, was wir uns für die Autobahn GmbH natürlich gewünscht haben. Mhm. Denn dann kannst du Kapazitäten aufbauen. Und das sind nicht nur personelle Kapazitäten, sondern auch Maschinenkapazitäten. Und das ist nicht so, wie wenn du dir ein Fahrrad kaufst oder meinetwegen auch noch ein Auto kaufst oder 12 Wochen Lieferzeit hast. Wenn du für die Bahn in diesen großen Projekten im Maschinenbereich investierst, mit einer Bettungsreinigung, dann wartest du 3 Jahre drauf. Das Gleiche gilt und auch das ist im Augenblick auch so ein Blitzlicht am Baumarkt, dass der Bau der Stromtrassen. Sie kennen die vier großen Nachfrager mit Transnet, BW, TenneT, Amprion und 50 Hertz, die jetzt alle parallel nun ihre Trassen von Nord nach Süd durchziehen wollen und die ja auch alle im Grunde genommen am Markt nachfragen. Das gleicht es so ein bisschen aus, die Schwächen in der Straßeninfrastruktur. Aber auch da kommt es insofern, wenn wir plötzlich überschwemmt mit Nachfragen nach Spülbohrgeräten, die es gar nicht gibt in Europa. In dem Umfang, ja, das ist nur so ein einziges Beispiel, wo man sagt, okay, das kommt jetzt alles auf einmal und in so ein 100-Tonnen-Gerät, weil auch sehr große Spülbohrungen dabei sind, zu investieren, das musst du dir dreimal überlegen, weil du in den 3 Jahren gar keine Arbeit mehr für diese Geräte hast. Und das ist das, was so ein bisschen, ich bin großer Fan unserer Strategie, muss man natürlich auch sein bei der Strabag. Unsere Firmenstrategie lautet, wir wollen jedes Jahr unseren CO2-Fußabdruck um 6% vermindern. Jedes Jahr. Auch wir haben das Ziel, dass wir 2045 komplett emissionsfrei sein wollen. Es gibt diverse Meilensteine, wo das schon für die Bürostandorte natürlich viel, viel früher gilt. Aber wir haben den Grundsatz, wir wollen jedes Jahr 6% digitaler werden und wir wollen jedes Jahr 6% unseren CO2-Fußabdruck vermindern. Und da sind wir auch mit großer Macht dran. Und ich sage, jetzt sagt natürlich jemand 6%, denn ihr habt ja auch Nerven. Aber jedes Jahr 6%, dann kommst du auch zu dem Ziel. Und ich sage immer, du kannst nur das reduzieren, was du auch messen kannst. Also ist jetzt im Augenblick unsere große Aufgabe. Ja. Wir versuchen jetzt einfach unseren CO2-Fußabdruck, den wir auch, das CO2, was wir emittieren, einfach messbar zu machen, auch in den ganzen Bauprozessen. Wir wollen, wir hoffen, dass wir Anfang Mitte nächsten, spätestens Mitte nächsten Jahre soweit sind, dass wir auf jedes Angebot einen Stempel draufdrücken können. Was hat dieses Angebot, was erzeugt das für eine CO2-Emission? Vielleicht interessiert das nur die Hälfte der Menschen oder vielleicht auch nur 10%, aber uns interessiert es. Und wir sagen, nur das, was wir messen können, reduzieren wir. Das wissen wir doch alle. Mhm. Vielleicht bin ich dazu sehr Techniker, aber was willst du, wie willst du was reduzieren, wenn du es noch nicht mal messen kannst?
Was mich an der Stelle interessieren wird, wir haben, glaube ich, jetzt viele Punkte aufgeführt, wo Politik, Bahn, alle öffentlichen Auftraggeber insbesondere Verlässlichkeit liefern müssen. Wenn wir jetzt so 3, 4 Punkte als, was muss der Staat und seine Organe tun, um, sag ich mal, eine positive Entwicklung, blicken wir mal auf Christian 2030, was muss der Staat tun, damit es bis dahin deutlich besser läuft als jetzt? So irgendwie so 3, 4 Punkte, Olaf Scholz ruft an und sagt, ich brauche 3, 4 Punkte, damit es besser läuft. Weil die will ich morgen im Bundestag vortragen.
Und 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten sind auch in dem Telefongespräch mit drin, Martin.
Ich verspreche Ihnen, ich sage jetzt nicht viel, aber wenigstens eins, dann ist natürlich Herr Professor Hüther dran, der ist nämlich da viel besser drin. Ne? Ich sage Ihnen, es gibt heute einen schönen FAZ-Artikel, der beschäftigt sich mit 1675 Gesetzen, Verordnungen und weiteren Normen in Bezug auf Bürokratieabbau. Alle sprechen davon, keiner tut's. Und wer verantwortet die meisten dieser Gesetze, Verordnungen? Richtig. Das Wirtschaftsministerium. Da sind wir doch schon dabei. Einfach weg damit. Natürlich nicht alles, aber mit Sinn und Verstand auch diesen ganzen bürokratischen Aufwand reduzieren, den wir haben.
Ja, bei dem Punkt sind wir völlig im Konsens. Ich nehme den auch mal als ersten Punkt, weil das ja auch kein fiskalisch herausforderndes Handeln ist. Also es entlastet ja den Staat sogar durch im Verwaltungsbereich, wenn er da einfacher würde. Aber meine Sorge ist, Herr Hübner, aus vielen anderen Eindrücken des von Ihnen genannten Ministeriums, das Mindset auch in den unteren Ebenen ist so, regulieren, eigene Rechtssicherheit herstellen und der Rest ist eher in einer Blase unterwegs. Also ich glaube, die haben zu wenig, an vielen Stellen zu wenig Blick auf die realen Bedingungen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir mit diesen Themen, was wir hier mit dem Gutachten ja auch für die Bauindustrie gemacht haben, ins Gespräch bei mit dem Bauministerium gehen, dass wir da von der anderen Seite Unterstützung bekommen. Zu dem Block Regulierung, Bürokratie gehört natürlich auch die Entwicklung der Bauordnungen. Auch das Niedersachsen hat da jetzt vorgelegt. Ich finde, da könnten die Länder relativ viel schneller nachgehen. Das Problem ist ja hier immer, dass der Bund nur einen Rahmen hat und Sie haben die 16 Länder angesprochen, dass sie dann folgen, denn häufig grenzüberschreitend, Landesgrenzen überschreitend sind die Dinge ja nicht, sollten sie nicht unterschiedlich sein, was das angeht, und da liegt auch kein Wettbewerbsvorteil, das also zu tun. Und das ist, dieser Punkt ist auch deshalb so wichtig, weil er auf der Bauwirtschaft lastet im Bereich der Produktivität. Nicht den, wir müssen feststellen, da führt ja kein Weg dran vorbei, wenn ich mal 2010 als Ausgangspunkt nehme, dass ich jetzt bis 2020, also bis sozusagen die aktuelle Verschlechterung eingetreten ist, wir trotzdem bei der Arbeitsproduktivität eine deutliche Lücke haben. Die Gesamtwirtschaft ist deutlich stärker produktivitätsfortschrittlich gewesen, als es die Bauwirtschaft ist. Und da gibt es auch sicherlich immer Dinge, die die Branche selbst tun kann. Das wäre ja auch im Gespräch, Herr Hübner, was ist sozusagen der Digitalisierungsbeitrag? Sie haben das erlebt, was ist der Blick auf die gesamte Wertschöpfungskette, ne, den Architekten bis hinten durchdenken zu lassen und nicht in Segmenten, aber da kann die Branche, glaube ich, auch noch viel tun. Aber wesentlich ist, dass die ganzen bürokratischen Verfahren hier darauf lasten, dass wir nicht wirklich große Skalierungsvorteile haben. Zweiter Block von Handlungen ist einfach das, was wir angesprochen haben, Verlässlichkeit der öffentlichen Investitionsausgaben. Das ist ja mein Werben. Infrastruktur- und Transformationsfonds für 10 Jahre, schuldenbremsenkonform, analog des Bundeswehr-Sondervermögens. Das kann dann als föderaler Fonds konstruiert werden. Da wird alles reingepackt, was nicht budgetiert ist, was investiv aber notwendig ist. Und da kommt man auf etwa 60 Milliarden pro Jahr. Und dann hätte man für die Akteure ein hohes Maß an Verlässlichkeit. Und das dritte Thema ist Flächenausweisung. Wir haben festzustellen, dass wir beispielsweise im Gewerbebereich in den alten Bundesländern noch Flächenreservoir von 3-4% haben. Das ist nahezu nichts. Um das mal zu bebildern, das BMW-Werk, was im Rahmen der Landtagswahl im letzten Herbst in Bayern zur Volksabstimmung anstand in der entsprechenden Region, ob man die Wiesen quasi, die Feuchtwiesen dafür bereitstellen will, ist ja mit zwei Drittel Zustimmung ausgegangen. Wäre das nicht zustimmend ausgegangen, hätte es in Bayern kein Flächenreservoir mehr für dieses Automobilwerk gegeben. Das heißt, wir haben auch bei der Flächenfrage nicht nur, was passiert in Städten, wie effizient ist man, nutzt man die Randbebauung, was weiß ich, von Schrebergärtenarealen, nutzt man die von Supermärkten, um dann Aufbau anders zu machen, da passiert ja einiges. Das ist, glaube ich, aber ein Thema, was wir auch mit nach vorne drücken müssen, Flächenausweisung, denn dann können wir auch nur skalieren. Dann kann die Bauwirtschaft auch in großem Maße seriell bauen. Wir haben halt in den Städten ja immer noch Potenziale. Die Militärkonversion hat vielfach stattgefunden. Wir haben aber noch Konversionen von Flächen aus alten Nutzungen, die anders genutzt werden. Also da schneller zu werden, glaube ich, wäre der dritte Punkt. Und dann hat man einen Dreiklang von Maßnahmen, die sehr schnell, wenn man das zusammenpackt, auch ihre Wirkung entfalten.
Also quasi einfacher, schneller, verlässlicher.
In diesen drei Dimensionen: Geld, Regeln, Fläche.
Ja, was mir noch wichtig ist, vielleicht ist das eine bisschen geringere Flughöhe, ist dieses Thema GU und Fachlosvergabe, was uns unglaublich behindert. Also ich meine, ich bin wirklich auch, ja, nicht nur, weil ich Straßenbauer bin oder einem großen Straßenbauunternehmer Unternehmen mit im Vorstand sitze, sehr oft auf den Autobahnen unterwegs. Das bringt wirklich, das macht mich ja selbst, ärgert mich, dass du manchmal auf Baustellen in 10 Kilometer eingeengt fährst und siehst keine einzige Baumaschine. Und du weißt, in demselben Moment weißt du, okay, hier schlägt eben gerade mal wieder die Fachlosvergabe zu, weil nämlich irgendwie das noch nicht umgebaut wurde, weil derjenige, der nun für den Umbau der Baustelleneinrichtung zuständig ist, das ist ein anderer Auftragnehmer. Das bringt mich persönlich zum Wahnsinn. Also mich bringt auch zum Wahnsinn, dass wir zum Beispiel auf diese Bauzeiten keinen Einfluss haben. Wir selbst. Jetzt könnte natürlich jeder sagen, dann bau doch einfach schneller. Aber einfach leichter gesagt als getan. Du musst auch dafür die Verantwortung haben, weil du musst ja dann viele Dinge koordinieren, für bei denen du zum Teil gar keinen Einfluss hast, weil dann doch nochmal irgendetwas anderes dabei ist, wofür der Bauherr verantwortlich ist. Aber dass wir nicht vorher einfach mit da einbezogen werden, eine optimale Bauzeit festzulegen. Und das ist schon, also von daher, ich bin wirklich, Herr Professor Hüther, das muss ich Ihnen jetzt hier einfach nochmal sagen, ja, Ihre Studie war für mich erstmal ein Schock. Ehrlich gesagt. Also so von der Effizienz her dachte ich mir, na gut, also besonders Effizienz steigern, aber das ist das, was wir so die letzten 20, 30 Jahre gemacht haben, vielleicht nicht, aber ich habe übernächstes Jahr mein 40-jähriges Dienstjubiläum sozusagen. Ich dachte, so 1%, wenn man wohl wirklich irgendwie hinbekommen haben. Dass dann dabei rauskommt, dass wir noch 15% schlechter sind als, ich glaube, 1990 oder sowas, das ist ja aberwitzig. Aber wenn man darüber nachdenkt, auch im Detail, stimmt das natürlich. Wenn man sieht, wie wir arbeiten, wie vergeben wird, wie kleinteilig wir arbeiten, das ist einfach aberwitzig. Und das immer dann mit dem Thema, ja, das muss alles mittelstandsfähig sein. Und wobei ich immer sage, es gibt ein Bauministerium, es gibt ein Arbeitsministerium. Ich sage, das Bauministerium ist für das Bauen zuständig und nicht dafür, ob nun jeder seinen Job hat. Unabhängig davon ist auch bei der GU-Vergabe sind die Mittelstandsunternehmen da genauso mit eingebunden. Kein Industrieunternehmen würde in einer Fachlosvergabe vergeben. Kein einziges, niemand. Wenn Allianz oder wer auch immer einer der ganz, ganz Großen irgendwo baut, das ist immer GU-Vergabe. Und da sind immer die gesamte Handwerkerschaft ist eingebunden, genauso wie mittelständische Unternehmen.
So ist das, ja.
Martin, Entschuldigung, aber darf ich den Gedanken nochmal aufnehmen? Wir haben, Martin, auch mal diskutiert in einer Folge, es muss ja eigentlich darum gehen, um eine Art Neuerfindung der Bauindustrie, wenn man so will, oder ein neues Denken des Bauens, wenn man es mal mit großen Worten einkleiden möchte. Andere Industrien, die sind ja auch viel industrialisierter in dem Fall. Ich meine, wir denken in der Baubranche ja immer im Projekt im Wesentlichen und das Thema Skalierung, Industrialisierung, also Standardisierung, ist ein eher neueres Thema, muss man sagen, und noch völlig unterrepräsentiert. Also wie können wir, wenn ich die Frage auch nochmal Herr Hübner an Sie und Herr Professor Hüther an Sie richten darf, wie können wir dort eigentlich uns neu erfinden in den nächsten Jahren? Wir haben jetzt ja schon eine Menge Punkte genannt. Wie bekommen wir das hin? Auch aus eigener Kraft. Wir brauchen Rahmenbedingungen durch den Staat sicherlich, aber aus eigener Kraft dort einen Schritt nach vorne zu machen.
Planen und Bauen muss näher zusammenrücken. Wir müssen ineinander vernetzt sein. Und das erhoffe ich mir eigentlich durch BIM. Jetzt träumt jeder von dem digitalen Zwilling. Natürlich ist das ja. das ist das Ziel, auf was wir hinarbeiten. Aber BIM hat 21 Anwendungsfälle. Dann müssen wir einfach jetzt mal bei jedem Projekt, ob klein, mittel oder groß, müssen wir BIM-Komponenten drin haben, damit wir alle damit auch uns anfreunden können, dass wirklich dann der digitale Zwilling entsteht, bevor die erste Baggerschaufel einen Kubikmeter Boden aus der Erde hebt. Und das kann man, das heißt nicht unbedingt, dass wir jetzt die Arbeit der Architekten oder der planenden Ingenieure übernehmen wollen. Überhaupt nicht. Aber wir müssen alle an einem Modell arbeiten, an einem digitalen Modell arbeiten, dass wir auch unser Know-how da einbringen können. Wir sind nicht schlauer als die Architekten und die planenden Ingenieure, aber wir sind erfahrener. Wir wissen, was uns draußen bei dem anderen oder bei dem einen oder anderen Detail passiert. Und das sollte man dann einfach vielleicht nicht linksrum, sondern rechtsrum gehen oder unten drunter durch oder oben drüber hinweggehen. Und das können wir da einbringen.
Wenn wir da, Herr Professor Hütter, ich sehe auch Ihr Gesicht, Sie stimmen zu, würde ich mal sagen, vom Gesichtsausdruck her. Was können wir da von anderen Branchen möglicherweise auch lernen? Wir haben über Automobil schon gesprochen. Da wäre die Idee von Planen und Bauen getrennt schon ein interessanter Diskussionspunkt.
Ja. Ja, aber wir kennen natürlich aus den anderen Branchen, die haben es zum Teil etwas einfacher, weil nicht an jeder Stelle unterschiedliche Akteure und Regulateure von außen reinkommen. Also ich meine, in der Automobilbranche ist das letztlich die Frage, natürlich die Vorgaben im Augenblick für die Dekarbonisierung, das merkt zu großen Verunsicherungen, aber in der Kette selbst, die Verbindung von Automobilzulieferern mit dem OEM und die Kundenbetrachtung, die können ja bei uns in Deutschland konfektioniert das Auto bestellen, was sie in den USA nicht können. Funktioniert ja nur, weil die Kette durchgedacht ist und weil das ineinander greift und weil, das können Sie sich häufig an Produktionsstätten der Automobilbranche anschauen, die Dinge, sozusagen die Zulieferer auch physisch sich einklinken und damit solche Ineffizienzen vermieden werden können. Wir haben natürlich in der Baubranche eine andere Ausgangspunkt, aber ich glaube wirklich, der Entscheidende ist, was Herr Hübner sagte, technische Voraussetzungen, also die digitale Perspektive dafür zu nutzen. Dahinter steht aber auch ein Mindset. Dahinter steht auch, dass nicht jeder so für sich denkt, ja, also der Architekt, der große Könner, der da sich sonst was überlegt und ob das hinterher bautechnisch möglich ist, ist ihm aber egal. Also es geht doch eigentlich darum, das Wissen entlang der Wertschöpfungskette zusammenzubringen. Das Erfahrungswissen, das Innovationswissen, das technische Wissen. So, also das ist doch die eigentliche Herausforderung. Das kann die Branche, glaube ich, in höherem Maße selbst leisten. Die Dinge auch zusammenzuführen. Und dann ist sie natürlich auch in einer stärkeren Position an den Regulator, an den, der die Flächen, also sozusagen auch ranzugehen, sagen wir, jetzt guck mal hier, ja, also das geht auch anders. Du musst uns aber auch die Möglichkeiten schaffen, dass anders ausgeschrieben wird, dass bei der Ausschreibung von vorne bis hinten gedacht wird und dass nicht zwischendrin noch mal einer reinfuscht. Ich meine, wir wissen alle, das gibt's auch bei privaten Bauprojekten. Wenn der Bauherr jeden Tag noch neue Ideen hat, die Fliesen ändert oder noch mal gesagt, ich hätte jetzt gerne mal oben auf dem Haus noch ein Windrad drauf oder irgendwas, dann wird das auch teuer und dann kann man beobachten, wie Bauherren auch ihre Unternehmen verlieren, weil die gar keine Lust haben, mit sowas mitzumachen. Das ist ja beim Staat gelegentlich auch so. Also insofern ist das der zentrale Punkt und das ist etwas, wo die Branche natürlich auch in Vorlage treten kann, insoweit sie hier das Mindset zusammenbringt. Aber dann hängt es einfach an den Vorgaben. Ich glaube aber, das war so ein bisschen mein Eindruck von dem Tag der Bauindustrie, Herr Hübner, dass die Ministerin doch ein Sensorium in die Richtung hat, was man hier tun könnte und wo die Stoßrichtung liegt. Also insofern würde ich das gerne, bin ja auch langsam so am Ende, auch so als positiven Ausblick bei all dem, was wir an Problemen, an Behinderungen, an Überforderungen auch gesehen haben und diskutiert haben, auch vermerken.
Definitiv, Herr Professor Hübner. Ich habe hier gerade so neben mir die Leitlinien und Prozessempfehlungen zum Gebäudetyp E vorliegen. Die kommen vom Bauministerium. Das haben die in wirklich kurzer Zeit zustande gebracht. Das ist also im Rahmen des Bündnisses für bezahlbaren Wohnen. Da stehen wirklich auch gute Dinge drin, ja. So die Tatsache, bauen nach Regeln der Technik. Jeder sagt, du musst natürlich nach den Regeln der Technik bauen. Wenn du nicht die Regeln der Technik baust, dann bist du angreifbarer, nein, weil dann hast du nicht sozusagen die aktuellen Normen berücksichtigt. Aber das Wichtigste ist, dass Auftraggeber und Auftragnehmer eine Vereinbarung treffen, dass sie halt von den Regeln der Technik abweichen. Natürlich gibt's Normungen, die sind auch baurechtlicher Natur, die kannst du auch nicht verändern und die kannst du auch nicht abmindern. Aber es gibt unendlich viele Themen, wo du einfach einfacher bauen kannst. Ja? Das ist so ganz ist so das Beispiel, was mir dann noch so in Erinnerung ist. Eine Geschossdecke wird in der Regel 18 cm stark gebaut, massiv aus Beton. Die kann man genauso gut 14 cm bauen. Da mag die ein bisschen weicher sein und es mag noch ein Thema bei der Geräuschempfindlichkeit geben, aber das ist eigentlich, das darüber kannst du hinwegsehen und es ist wesentlich billiger. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mich gefreut, dass das so schnell kam, auch diese Leitlinie, Gebäudetyp E, vielleicht ist die Bezeichnung ein bisschen, steht drüber, einfaches Bauen. Eigentlich hatten wir mal vereinbart, dass wir es experimentelles Bauen nennen wollen, aber es steht halt einfaches Bauen drüber für das E. Aber es ist erstmal gut, dass es sowas gibt.
Also ich finde, man hat jetzt auch nochmal rausgehört, es muss an manchen Stellen, deswegen fand ich es auch gut, dass Professor Hüter gesagt hat, das Thema Mindset spielt auch eine Rolle. Man muss gar nicht alles umstoßen. Also Plan und Bauen früher zusammenzubekommen, heißt ja nicht, dass jetzt alle Ingenieurbüros von den Baufirmen aufgekauft werden oder es keine Architekturbüros mehr gibt, sondern ich glaube, da spielt das Thema Vertrauen, dass man nicht immer denkt, man wird automatisch über den Tisch gezogen, wenn man vielleicht mal früh Projektwissen äußert. Ja, für mich immer noch der Kern, das gibt's auch nur bei uns, dass wenn die Baufirma den Auftraggeber fragt, vor Angebotslegung, wie hoch ist denn dein Budget, dass 90% der Auftraggeber sagen, auf gar keinen Fall verrate ich dir das. Weil dann reizt du das bis zum letzten Euro aus. Ich habe immer den Gedankengang, ich gehe ins Autohaus und der fragt mich, was will ich ausgeben? Und ich sage dem Verkäufer, sage ich dir nicht.
So. Dann wird es auch schwierig, ne?
Dann bringt er mich in den Korridor zu der S-Klasse, aber ich will eigentlich eine A-Klasse kaufen. So. Und das ist dieses Mindset. Ich glaube, da ist an manchen Stellschrauben auch bei den handelnden Personen nur was zu ändern. Da brauchen wir auch keine großen Gesetzesänderungen, sondern manchmal auch einfach im Rahmen dessen, was schon möglich ist, zusammenarbeiten wollen. Das wird schon viel helfen. Aber wie Professor Hüter schon gesagt hat, wir biegen ja langsam in die Zielgerade ein unseres Gesprächs. Und Christian, ich glaube, wir wollen ja den Blick auch noch mal nach vorne werfen. Ja. Ich bitte dir da noch den Ball zu spielen.
Ich nehme den Ball natürlich gerne auf und man merkt natürlich, man könnte dieses Gespräch jetzt sehr lange weiterführen. Auch mir liegt dieses Thema Mindset noch mal am Herzen, weil es etwas ist, wo man sehr schnell auch handeln kann. Wenn wir also aus diesem Silo-Denken, das ja in der Branche etabliert ist, herauskommt, und wenn wir aufhören, mehr im Miteinander zu denken, weniger im Nebeneinander und schon gar nicht im Gegeneinander. Das sehen wir teilweise im Projekt. Ein Projekt funktioniert intern nicht, wenn man nebeneinander oder gegeneinander arbeitet. Also auch da im Kleinen fängt das schon an. Und wenn man das ins Große hineindenkt, dann sind da, glaube ich, schon viele Weichen zu stellen und kann man anlang der Wertschöpfungskette schon viele, viele Reibungspunkte und Bruchpunkte beseitigen und damit auch die Effizienz und Effektivität des Handelns deutlich steigern. Und da würde ich den Staat auch mal mit einbeziehen in diesem Denken. Also auch der sollte eigentlich mit der Industrie arbeiten und nicht neben oder gegen die Industrie arbeiten. Das ist keine Standalone-Einrichtung. Auch der Staat ist ja hier im Grunde eine von uns geschaffene Serviceeinheit, wenn man das mal so sieht, die wir alle bezahlen mit unseren Steuergeldern. Und den Gedanken, den muss man in Berlin und andernorts hier und da auch mal wieder hervorholen und betonen. Also das kostet kein Geld, im Gegenteil, das spart Geld und spart auch viele Nerven bei vielen Beteiligten. Ich würde gerne nochmal von beiden von Ihnen einen Satz zu Ende geführt sehen. Wenn man sagt, die Bauindustrie wird 2030 erfolgreich sein, weil, Herr Professor Hüter, wie würde der Satz weitergehen?
Weil sie selbst die Herausforderungen ernst genommen hat und weil damit auch der Staat anders handeln konnte.
Und Herr Hübner, wie würden Sie den Satz weiterführen?
Weil wir selbst auch unsere Produktivität bis dahin erheblich gesteigert haben.
Kurz und knapp und auf den Punkt, mit einer großen Aufgabe versehen. Die Aufgabe bleibt uns allen. Martin, Herr Professor Hüter, Herr Hübner, viele sehr konkrete und sehr handfeste Ansatzpunkte. Wer hier genau zugehört hat in der letzten Dreiviertelstunde, 50 Minuten, der weiß eigentlich, wo er ansetzen kann, sowohl auf der politischen als auch auf der unternehmerischen Seite. Vielen Dank für diesen Zwischenblick im Jahr, kann man sagen. Wir biegen jetzt so in die Nachsommerzeit langsam ein und haben die Chance, auch bis zur nächsten Wahl noch einige Weichen zu stellen. Ich wünsche uns allen, dass das gelingt. Herr Professor Hüther hat vorhin gesagt, wir sind ja die Transformationsgeneration, die diese Dinge auf den Weg bringen muss. Und was gibt es eigentlich Schöneres, wenn man es als Chance und nicht als Problem begreift, wenn man es als Gestaltungsfreiheit begreift und als Möglichkeit begreift, vielleicht auch für unsere Kinder und Enkel Weichen so zu stellen, dass die irgendwann sagen, Mensch, da habt ihr uns was hinterlassen, da können wir auch was mit anfangen. Und nicht, ihr habt uns die abgewohnte Staatsbude übergeben und wir müssen jetzt erstmal grundsanieren. Vielen Dank.
Vielen Dank auch von meiner Seite.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Danke für das Gespräch. Alles Gute und ich hoffe mal wieder an dieser Stelle.
Sehr schön.
Sehr gerne. Danke. Alles Gute.
Danke
sehr.
Danke.
Ciao.
Vielen Dank an Sie und euch fürs Zuhören bei Zukunft bauen, dem Zukunftspodcast für die Bauindustrie. Wenn euch der Podcast gefällt, würden wir uns über eine Bewertung freuen und natürlich darüber, wenn ihr den Podcast bei einem Podcast-Provider eures Vertrauens abonniert. Wir freuen uns auf ein Wiederhören. Bis bald.